Hallo, herzlich willkommen zu Die Welt von hinter der Fleischtheke. Wir geben gerne Antworten auf nicht gestellte Fragen zu Fleisch, Wurst, zu allem, was die Welt sonst noch bewegt. Wir haben heute einen Gast in der Sendung, über den ich mich ganz besonders freue. Als ich sie bei einer Veranstaltung der Marketinggesellschaft Gutes aus Hessen auf der Bühne erlebt habe, muss ich gestehen, war ich auf der Stelle schockverliebt. Herzlich willkommen, Hildegard Schuster, die ehemalige Präsidentin der Hessischen Landfrauen.
Auch herzlich willkommen.
Hallo Hildegard, schön, dass du bei uns bist. Ja. Mein Name ist Klaus Reichert, neben mir sitzt mein Bruder, der Haxen Reichert. Hallo Thomas.
Hallo Hildegard, hallo Klaus.
Wir werden gleich über die Arbeit von Hildegard sehr viel erfahren. Thomas, wir haben ja auch mit Frauen vom Land sehr viel Erfahrung und nur gute, oder?
Ja, ganz hervorragende Erfahrung. Ich meine, wir waren ja als Kinder sehr, sehr oft bei unseren Verwandten im Hohen Logen und da waren überwiegend Schwestern von unserem Großvater, die halt auch alle auf dem Land gearbeitet haben und die haben sich dann natürlich auch um uns bemüht, also dass wir anständige Menschen werden, als die Städte dann kamen und mussten ja erstmal diszipliniert werden und wissen, wie es auf dem Land zugeht. Das haben die hervorragend geleistet.
Also es gab die Tante Frense, es gab die Tante Helene, es gab die Tante Maja. Wen gab es noch, Thomas?
Frense, Helene, Maja, die Peile, Paula hieß die andere noch. Und dann gab es den Onkel Anton, das war keine Landfrau, aber der hat natürlich eine Maria gehabt. Und das waren sie auch schon, sehr ja schon ein halbes Dutzend.
Und ich erinnere mich noch sehr gut daran bei diesen Frauen, dass sie, ich habe die nur in ihrer Arbeitskleidung erlebt. Außer vielleicht mal sonntags, wenn sie in die Kirche gegangen ist. Ansonsten nur in diesen Kittelschürzen mit Tüchern auf dem Kopf, so die Haare zusammengebunden haben, zusammengehalten haben. Und ich erinnere mich noch an sehr raue, aber sehr liebevolle Hände.
Das ist richtig. Die hatten quasi als Dienstbekleidung ganz wöchig die Kittelschürze an und die Haare so zusammengebunden, beziehungsweise so ein Tuch drüber. Das hat man seinerzeit allerdings gemacht, weil wenn die im Stall unterwegs waren, dann haben halt immer die Haare geduftet. Und was die Waschmöglichkeiten angeht, ich meine, Habeck hat es ja wieder gesagt, einmal die Woche duschen reicht. Das war halt damals auch nicht so, dass da ständig warmes Wasser verfügbar war. Das wurde dann einmal die Woche gemacht. Und dann hat man natürlich schon darauf geachtet, dass die Dinge, die man halt so auf dem Kopf hat, dann nicht so sehr nach Land geduftet haben, beziehungsweise man halt auch quasi ausgefallen war jederzeit.
Hildegard, bevor wir hier weitere Familienbande klären, erklär du doch mal den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts, der Landfrauenverband Hessen e.V. Wer seid ihr?
Ja, wir sind der größte Frauenverband überkonfessionell und überparteilich in Hessen. Und damals waren ja noch die Rechte in den 50er und 60er Jahren, die Rechten der Frauen sehr beschnitten. Und neben de Kersch gab es wenig und so haben sich da die ersten Landfrauenverbände gegründet in Hessen. Aber Landfrauenverbände gibt es schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts, um 1903, 1904 in Ostpreußen haben sich unsere ersten Landfrauenverbände gegründet. Und wie gesagt, nach dem Zweiten Weltkrieg sind wir hier in Hessen so gestartet, weil die Frauen damals eben nur in die Kersch durften oder dann eben zu Bildungszwecken in den Landfrauenverein.
Also könnte man so sagen, Hildegard, dass das damals schon eine sehr moderne Sache war, wo Frauen sich emanzipiert haben gegenüber dem damals noch allgegenwärtigen Patriarchat?
Ja, in den Dörfern auf jeden Fall. Und zwar waren wir einer der ersten Bildungsträger. Damals gab es noch nicht die Volkshochschule, sondern damals gab es die Landfrauenverbände gemeinsam mit den Landwirtschaftsschulen. Ja, und ihr müsst ja, wenn ihr nochmal zurückdenkt, und das haben Sie auch so schön eben gesagt, unseren Dörfern, auch in Schwanheim wie in Höchst, wo wir herkommen, gab es die kleinbäuerliche Auslaufbetriebe. Ja, aber neben uns begann die Industrialisierung durch die Farbwerke Höchst. Das heißt, die Arbeitskräfte wurden anderweitig gesucht. Dazu kam die Automatisierung oder das leichter werden im Haushalt. Das heißt, die Waschmaschine kam, der Gefrierschrank kam. Das kam ja alles erst in der Zeit, der Dampfdrucktopf kam. Damit erleichterten wir ja auch die Hausarbeit, aber auch die Betriebe wurden größer, die landwirtschaftlichen Betriebe, weil die Söhne, Töchter und so weiter abwanderten in die Industrie und in andere Berufe.
Du hast gerade gesagt, Schwanheim und Höchst hast du erwähnt. Also wir beide, mein Bruder und ich, wir kommen ja aus Höchst, du kommst aus Schwanheim. Ja. Das sind Nachbarschaftsverhältnisse, die da herrschen.
Der Main ist dazwischen.
Der Main ist dazwischen und es sind beides Stadtteile von Frankfurt. Also ja, es ist leider, jetzt nicht unbedingt eine dörfliche Region, sondern es ist tatsächlich ein städtisch geprägtes Gebiet. Da wohnen sehr viele Leute und das war auch ein erstaunlich für mich, dass die Präsidentin der Hessischen Landfrauen aus Schwanheim kommt. Also ein Ort, der für mich immer irgendwie Stadt war. Da ist dann gleich der Flughafen, der ist auf der anderen Seite. Auf der einen Seite ist Höchst, auf der anderen Seite ist der Frankfurter Flughafen. Wie kam das, dass du zum Landfrauenverband gekommen bist?
Ja, aus familiären Gründen. Erstmal komme ich selbst von einem Bauernhof. Genau die Entwicklung, die ich eben geschildert habe, war auch in unseren Stadtteilen, gerade auch in Schwanheim zu sehen. Wir hatten noch in den 60er, 70er Jahren 10 Landwirte in Schwanheim auch. Ich selber komme aus einer der Landwirtsfamilien. Und meine Tante in Sossenheim ist auch ein Stadtteil von Frankfurt und war schon Bezirksvorsitzende der Landfrauen und hat sich da sehr engagiert. Meine Mutter nicht so stark engagiert, aber war immer Mitglied. Und so habe ich frühzeitig einfach gemerkt, was Landfrauen können und was wir gut erreichen können mit unseren, ja, mit unseren Tätigkeiten oder mit unseren Fähigkeiten.
Kommen wir gleich noch zu.
Ändern können.
Nun gibt es den Hessischen Bauernverband. Warum einen eigenen Verband für Frauen? Ihr habt eben schon angedeutet, das hat natürlich mit Emanzipation zu tun gehabt. Gibt es noch andere Gründe dafür?
Das ist eigentlich der Hauptgrund und dass wir für alle Frauen da sind, aus allen Berufen, aus allen Schichten und dass wir nur als Schwerpunkt oder einen unserer Schwerpunkte ist eben die Bäuerin bei uns, weil wir uns als Brückenbauerinnen sehen zwischen Bäuerin und Verbraucherin. Ja, wir kommen daher aus den 50er, 60er Jahren, haben wir alle was mit Landwirtschaft oder mit Garten oder mit Haus und Garten, egal ob städtisch oder ländlich geprägt, zu tun und bringen da auch die Fähigkeiten mit.
Das heißt, man muss keine Bäuerin sein, um Nein. im Landfrauenverband dabei zu sein.
Wir haben heute nur noch etwa 14% unserer Mitgliederinnen, weil ja auch weniger landwirtschaftliche Betriebe in Hessen sind Bäuerinnen.
Wie viele Landfrauen seid ihr im Moment in Hessen?
Wir sind knapp 40.000. In Hessen und in Deutschland sind wir 400.000. Wir sind der größte Frauenverband auch in Deutschland. Deswegen ist es schön, dass ihr uns heute eingeladen habt oder mich heute eingeladen habt.
Was bietet ihr denn jetzt alles an für die Frauen? Was genau ist das Programm des Landfrauenverbandes?
Wir bieten vielseitige Vereinsmöglichkeiten einmal vor Ort an, dass sich die Frauen vor Ort in unseren etwa 600 hessischen Vereinen eingliedern können. Übrigens auch in Unterliederbach ist ein Verein. Das ist die eine Sache. Über die Pandemie, über die letzten 2,5 Jahre, haben wir digitale Schulungen durchgeführt, damit alle Frauen digital die Fähigkeiten bekommen, teilzunehmen an Weiterbildungsmaßnahmen, aber auch an digitalen Treffen, sodass keine sich alleine fühlen sollte. Das jetzt erstmal zu der aktuellen Situation. Wir stärken die Frauen, dass sie selber ihre Stärken erkennen und die beruflich wie privat auch einsetzen, also das Selbstbewusstsein. Das andere ist verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten im Bereich gesunde Ernährung. Wir haben ein Projekt bekommen vom Landwirtschaftsministerium. Das ist eines unserer stärksten Anliegen, auch schon seit es uns gibt, dass die Ernährungsbildung an unsere Kinder weitergeht. In der Richtung haben wir ein großes Projekt bekommen, wo wir Multiplikatorinnen ausbilden, die eben dann Ernährungsführerschein und so weiter in den Schulen durchführen.
Wenn ich mit Landfrauen in Berührung komme, das kommt jetzt nicht so oft vor, muss ich gestehen, oder ich weiß es nicht, weil man trägt es ja nicht irgendwie als Schild vor sich her auf der Stirn, dass man sagt, ich bin eine Landfrau. Thomas, ich erinnere mich noch gut, du hättest beinahe mal in einen Bauernhof eingeheiratet und die Hilde, war die eigentlich auch Landfrau? War die dabei?
Ja, die Hilde war auch bei den Landfrauen in Sulzbach dabei gewesen. Wenn du im ländlichen Bereich gelebt hast, das war völlig normal, da war jeder, der mit dem Thema betraut war, im Landfrauenverein. Also ich finde es jetzt erstaunlich, das auch mal so zu hören. Mir war das auch nicht so bewusst, dass ihr im Grunde der größte Frauenverband, also der größte NGO, sagt man ja auf Neudeutsch, seit der Frauenrechte und Fraueninteressen vertritt. Was jetzt allerdings die Lautstärke angeht, da seid ihr doch eher leise, habe ich immer so den Eindruck, oder zielorientiert, vielleicht könnte man das auch so sagen, oder seid dann halt direkt mit den Leuten in Kontakt und besprecht es nicht über die Medien dann so lautstark, dass es jeder mitkriegt, habe ich so den Eindruck zumindest. Also das klingt doch schon auch von den Verbandsstrukturen her wie etwas, was sehr, sehr groß und mächtig ist, oder?
Ja, das sind wir auch. Wir nutzen den Landesfrauenrat, wo wir drin sind, wo viele Vereine, gerade Frauenvereine und Verbände drin sind, wo wir unsere Anliegen an die Politik tragen. Wir haben aber auch Prioritäten, unter anderem die Ernährungsbildung. Die tragen wir direkt ins Landwirtschaftsministerium. Da sind wir laut. In anderen Dingen verhalten wir uns vielleicht zu leise. Das tut mir immer sehr leid. Ich bin immer mit dem Wachküssen meiner Frauen unterwegs. Aber das liegt auch daran, dass viele unserer Frauen arbeiten, dass sie auch zum Teil älter sind, die demokratischen Spielregeln achten, aber nicht darüber hinausgehen und sich festkleben an irgendeinem Boden oder sonst wie, sondern es anders mittragen und mittun. Und zum anderen müssen wir oder muss ich weiterhin wachküssen, auch jetzt als Nicht- oder als Altpräsidentin, dass unsere Frauen ihre Kraft noch mehr bündeln.
Hildegard, wenn ich mit Leuten rede, die dafür sorgen, dass wir genug zu essen haben, denn darum geht es bei der Landwirtschaft, dann habe ich das Gefühl, dass die Leute mit großer Leidenschaft, sehr viel Liebe ihrer harten Arbeit nachgehen. Warum reden wir in der Öffentlichkeit eigentlich meistens nur von Massentierhaltung, Glyphosat und Agrarindustrie? Woran liegt das?
Das kann ich nicht so genau beantworten, aber ich kann nur sagen, dass wir auch da viel Öffentlichkeitsarbeit machen im Kleinen, zum Beispiel auch am Rossmarkt, beim Erntefest in Frankfurt, wo wir einfach mit aufklären und uns da wirklich als Brückenbauerinnen sehen zwischen Verbraucher und Erzeugerin. Ich glaube, da gibt es keine einheitliche Antwort. Mhm. Zum einen spielt eine große Rolle das, was Kinder vermittelt bekommen in den Bilderbüchern, auch noch leider in den Schulbüchern. Da sind wir auch schon etwa 10 Jahre dabei, das immer wieder anzuprangern. Wir kommen da auch beim Kultusministerium nur langsam voran, was das Schulmaterial betrifft.
Was wird da im Moment vermittelt?
Da wird zum Teil noch vermittelt die Bauernhof-Nostalgie, die wir kennen, die wir drei auch kennen, von früher aus den 60er Jahren und 70er Jahren. Ja, man vergisst einfach einen Vergleich herzustellen. Wie ist es heute auf den Bauernhöfen? Wie ist das Tierwohl heute? Ja, weil es ist ein ganz anderes geworden und es ist in vielen Betrieben sehr viel besser geworden, als es in den 60er in den Ställen oder zum Teil. Ich kann es nicht über den Kamm ziehen, aber man muss es differenzierter sehen.
Das ist ja das Merkwürdige, dass wir so eine nostalgische Vorstellung haben von früher. Und wenn man mit Leuten redet, die sich wirklich auskennen, dann sagen die alle, die Tiere heute leben eigentlich besser, weil auch gesünder. Auch da kann man viel mehr tun, als es früher noch der Fall war. Und weil man auch darauf achtet, weil man hinguckt und weil man anders mit ihnen umgeht. Dieser nostalgische Blick auf die Landwirtschaft. Einerseits natürlich die Schulbücher. Mein Bruder und ich, wir haben da noch eine andere Theorie. Wir nennen das Bernhard und Bianca-Syndrom, das natürlich heute die Vermittlung der Medien eine ganz wichtige Rolle spielt. Also nicht nur jetzt die Disney-Welt, die da dargestellt wird, sondern auch im Grunde haben wir auf der einen Seite so eine Idylle, Tiere sind Freunde, Tiere sind alle lieb und alle verstehen sich. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich die haarsträubenden Bilder aus den Betrieben, wo es halt dann wirklich nicht richtig läuft, wo es dann wirklich ziemlich grausam zugeht.
Das ist ja keine Frage. Ja. Ja, ein großer Grund ist einfach unsere Sehnsucht nach früher, nach Geborgenheit, nach Zusammenhalt, was ja jetzt auch gerade in dieser Zeit wieder stark rauskommt oder gesucht wird. Das spielt schon immer eine Rolle. Und dieser Rückblick auf die Kindheit, ja, die man eben so behält und vielleicht auch so weitergibt.
Also ich denke auch, dass Sie haben da vollkommen recht, das ist alles von Stereotypen geprägt, die wir uns da aufgebaut haben. Früher war alles in Ordnung und das ist alles lange her. Man wünscht sich das auch so als Teil der Kindheit, dass dieses Bild ein besonders schönes war. Wenn ich das jetzt mal von unserer Kindheit her so sehe, in den 60er und 70er Jahren hier in Frankfurt-Höchst, das werden Sie auch noch wissen, Schwanheim, da schwammen eigentlich nur tote Fische den Main hinunter, ne? Von dem, was man da sehen konnte. Also was Natur angeht, war da völlig anderes Verhältnis dazu.
Kann ich nicht so ganz sagen. Ich war ja nun in der Zeit auf dem Schwanhof schon. Wir sind 60 ausgesiedelt, 59, 60. Ich war für die Abteilung Schweine in meiner Jugendzeit zuständig. Deswegen auch das Kopftuch und das lange Duschen ist dann keine Frage, bevor ich in die Paul-Ehrlich- oder sonstige Schule gegangen bin. Ja, aber wir haben zum Beispiel auch alles auf Stroh gehabt, was man jetzt wieder bevorzugt. Also es gab diese und diese.
Ja, dass damals Stroh eingestreut worden ist, man kann das halt nicht anders. Das
mit auch den nicht überall. Ja, auch manchmal waren die Schweine irgendwo im letzten Kellerloch. Das will ich ja nicht verleugnen, aber wir haben ja da auch neu gebaut. Ja, die Ansätze waren ja auch vom Land Hessen, dass wir, und heute fällt man so wieder zurück, ne, in die Richtung.
Wobei, wir hatten mal einen Ihrer Kollegen hier zu Gast aus Bocholt, der hat gesagt, dass Stroh eigentlich für die Schweine zum Spielen ganz gut ist, aber für die Haltung jetzt nicht so optimal. Und das ist natürlich auch etwas, was du als Bullerbü-Liebhaber bzw. beziehungsweise als jemand, der jetzt nur sehr, sehr marginal mit den Dingen betraut bist, auch nicht so gerne sehen möchtest, dass das eigentlich gar nicht so ist. Ich meine, ich kann das, ich sage als Beispiel immer, ich habe bei Nachbarn, also zwei Häuser weiter bei mir, ich wohne auch im Land draußen, die haben sich zwei Schweine als Haustiere in den Garten gesetzt und haben die vom Metzger gerettet. Das fand ich ziemlich ulkig und dann sind sie direkt neben dem Metzger eingezogen. Und das war das Argument, es hat die Schweine allerdings nicht daran gehindert, diese 600 Quadratmeter Garten, die eigentlich sehr schön waren, hinten raus mit Streuobst und so weiter und so fort, in einen Truppenübungsplatz umzuwandeln. Das war in atemberaubender Geschwindigkeit, saß da hinten aus, als wäre da einer mit dem Leopardpanzer reingefahren und hätte zweimal auf der Stelle gedreht. Ja. Und das muss man halt letztendlich auch wissen, wenn man solche Dinge fordert oder wenn man mit solchen Dingen umgeht, dass das mit der Lebenswirklichkeit und auch mit den Lebensumständen, also wenn man jetzt so sagt, die sollen artgerecht gehalten werden, Schweine zum Beispiel, überhaupt gar nichts zu tun hat. Also artgerechte Haltung von Schweinen würde meiner Meinung nach zu ihrem kompletten Verschwinden führen.
Fühlt ihr euch in dem, was ihr tut, genügend gesehen und gewertschätzt? Also gesehen wahrscheinlich nicht, aber wenn dann mal jemand Notiz davon nimmt, fühlt ihr euch gewertschätzt für das, was er da macht?
Ja.
Wie ist bei dir, Thomas?
Aber es kann mehr werden. Es ist nie genug.
Also was Wertschätzung der Arbeit angeht, glaube ich, das muss man sich selber zunächst mal überlegen, ob ich mit dem zufrieden bin, was ich tue. Du kannst nicht per se sagen, dass nur weil du das machst und weil du das für richtig und wichtig hältst, der Rest der Welt derselben Überzeugung ist. Wenn das so ankommt, ist das natürlich gut und dann ist das natürlich schön, dass das natürlich, was wir machen, sowohl hier die Menschen auf dem Land als auch die Metzger, nicht so besonders salbungsvoll daherkommt, wie vieles, was da so geredet wird in den Medien. Das führt natürlich schon ein bisschen dazu, dass die Wahrnehmung letztendlich getrübt ist, auch was die Bedeutung für die Existenz angeht. Denn wenn wir, das heißt die Menschen auf dem Land und diejenigen, die dann das B und verarbeiten, dass ein Lebensmittel draus wird, ein gesundes und ein gutes Mal aufhören zu arbeiten, wird relativ schnell klar, wo es klemmt und wo es hängt. Ja.
Das sehen wir heute schon.
Ob wir deswegen dann mehr Wertschätzung erfahren oder ob wir dann beschimpft werden dafür, das ist wieder eine andere Frage. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir dafür beschimpft werden, weil wir unseren Job nicht machen, ist eigentlich viel größer.
Nun warst du als Präsidentin ja viel mit Politikerinnen und Politikern im Gespräch, Hildegard. Hattest du den Eindruck, die wissen, worüber du redest?
Da wir immer in den Fachministerien waren, habe ich mir den Eindruck oft gewünscht. Und hier und da war
diplomatisch ausgedrückt.
Oh je. Ja. Es kommt drauf an.
Ich glaube, Politik hat auch wenig mit Wissen zu tun, beziehungsweise mit einem Basiswissen, das ein Mensch halt erwirbt, wenn er mal die Kartoffeln selber ausgegraben hat und weiß, wie lange das dauert, bis sie da sind, wo sie herkommen. Wenn du das nicht selber gemacht hast, dann ist es immer leicht, über Dinge zu reden, zumal sie allseits verfügbar ist und irgendwie immer alles organisiert war bis zum heutigen Tag.
Ja, aber deswegen sind wir ja da, um ihm zu sagen, wie er das nicht sieht oder sehen sollte.
Das ist natürlich sehr schwierig, wenn natürlich der Gesprächspartner dann in der Lage ist, rauszugehen, in den nächsten Supermarkt läuft und sich genau die Dinge kaufen kann, die er braucht, ist es natürlich schwierig zu vermitteln, dass das ganze Business da gelandet ist, natürlich einen Weg hinter sich hat, der Arbeit, Arbeit, Arbeit bedeutet letztendlich. Und der bedeutet, dass sich irgendein Mensch dabei die Finger schmutzig gemacht hat.
Ja, aber die andere Seite, es geht nichts dran vorbei zu sagen, Lebensmittel sind das Wichtigste, was wir für unseren Körper, nämlich für uns haben. Und da sollte man eigentlich drüber Bescheid wissen. Was wir ganz stark auf unsere Fahne seit 30 Jahren schreiben, Ernährungsbildung in den Schulen ist wichtig, und zwar auch praktische Bildung. Dass die Kinder und dann die jungen Familien unterscheiden können, was bringe ich auf den Tisch. Nicht, dass wir das hinlenken wollen, sondern dass wir aufklären, schau dir an, wo es herkommt und mach dir deine Meinung und dann entscheidest du, was auf den Tisch kommt. Aber ich muss das Wissen irgendwann mal bekommen haben und das ist nicht mehr heute der Fall und das ist so schade.
Also wir haben ja eine ganz ähnliche Forderung. Wir haben ja auch in meinem Buch gefordert, dass jeder, der Fleisch isst, mal beim Schlachten dabei gewesen sein sollte. Ja. Und da begegnen uns öfter mal Menschen, die die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, nein, die armen Kinder, das könnt ihr doch nicht machen. Und sage ich, doch, wer Fleisch isst, sollte sich dem stellen, was nötig ist, damit Fleisch auf den Tisch kommt. Ja. Und diese ganzen Prozesse, also das betrifft nicht nur Fleisch, sondern auch viele andere Dinge, sind völlig irgendwo verschwunden, wo man sie nicht mehr sieht, mit der Folge, dass du im Supermarkt hast du Regale voll mit bunten Verpackungen und da ist es eigentlich egal, ob Fleisch, Käse, Wurst oder irgendwas Gemüse. Anderes, Tofu oder Waschmittel oder Schokolade drin ist. Es sieht alles irgendwie gleich verpackt aus. Mhm. Schon das wäre ein Ansatz, mal drüber nachzudenken, ob man da nicht irgendwie was ändern sollte, weil nur in den Schulen das zu erklären, ist etwas, da hören dir die Kinder zu, wenn du es gut machst. Aber es hat halt mit der Lebenswirklichkeit der meisten Menschen nichts mehr zu tun.
Hier fängt es an, dass ich ein Bild brauche, was ich nicht mehr von, wie es früher war, in der Großfamilie vermittelt bekomme, sondern wo ich einfach mal mit den Händen Gemüse schneide. Oder wenn ich dran denke, einige Schulgärten haben wir auch versucht anzulegen, dann kamen die Sommerferien, dann ist das verdörrt, weil niemand gegossen hat. Auch diese Erfahrung müssen Kinder machen, ähnlich wie es eben in der Metzgerei oder beim Schlachten ist. Ja, aber die Kinder müssen wissen, was die Pflanzen, was die Tiere brauchen. Das hat doch auch jetzt insgesamt mit unserer Klimadiskussion viel zu tun, dass ich den Kreislauf verstehe.
Der Kreislauf bedeutet aber nicht 35-Stunden-Woche, sondern 7 Tage die Woche und jeden Tag aufs Neue, no risk, no fun. Ne? Weil Natur funktioniert halt anders, als sich die Menschen in der Stadt sich das vorstellen.
Aber das kann ich doch am besten mit meinen Händen, wenn ich was selber herstelle. Und die andere Seite, was wir eben sehen gesellschaftspolitisch, was wir eben auch mit dem Sozialminister oder Minister diskutieren, die Kinder kommen mit 6 Monaten in die Kita. Unser Ministerium in Hessen ist für regional, saisonal und wenn es geht, biomäßig. Aber in den Gemeinschaftseinrichtungen der Kinder, der Schulen, läuft überhaupt nichts. Da geht es nur um einen Cent, um kulturelle Werte zu erhalten. Und in den Altenheimen ist es ähnlich. Was sagt denn das über unser Bildungssystem oder über uns gebildete Erwachsene aus? Doch eigentlich null, nix. Wir können mit den Kindern, die ernähren wir nicht gut und mit den Alten auch nicht.
Was ich interessant finde, ist, dass mein Bruder mal für eine Schule in Höchst, die Casino-Schule in Höchst, hat er eine Zeit lang so das Essen gesponsert und zwar Obst.
Ja, du musst alles erklären. Und zwar, das war so ein Projekt von unserem Rotary Club, das nannte sich Gesunde Kids, dieses Ding. Mhm. Und die Idee war, den Schulkindern die Möglichkeit zu geben, über den Umgang mit Früchten, die halt auch vom Acker kam, dann so, wie sie halt sind, mit Früchten den Umgang mit natürlichen Lebensmitteln zu lernen. Und das habe ich mal ein Jahr lang finanziert für die Casino-Schule, jetzt eine Schule für Lernhilfe hier in Höchsten. Das war eine tolle Aktion. Und die Frage, die mir dann gestellt wurde von der Presse, ist, sag mal, du als Metzger spendierst Obst, wie geht denn das zusammen? Das ist ganz einfach. Es geht nicht um Obst und es geht auch nicht um Fleisch. Es geht um den Umgang mit natürlichen Lebensmitteln. Mhm. Und genau das ist es, was sie lernen müssen. Mhm. In der Regel ist es das so, dass die Kinder in der Stadt zumal aus prekären Verhältnissen, und das ist in der Casino-Schule ganz oft der Fall, das ist eine Schule für Lernhilfe, die morgens kommen, haben 2 Euro in der Tasche, dann gehen sie zum Bäcker, holen sich ein Plunderstückchen oder irgendwie noch einen Kakao aus der Tüte und das war's dann, ja. Und das hat nichts mit natürlicher Ernährung zu tun. Ja. Wir wundern uns dann, dass die Kinder sich nicht so entwickeln, wie wir uns das vorstellen und dann müssen wir wieder Programme auflegen und. Und es wäre so einfach. Es wäre dermaßen einfach, wirklich zu sagen, wir nehmen mal nettes Geld in die Hand, um irgendwelche, wie du es gerade genannt hast, pseudokulturelle Werte zu fördern, sondern einfach mal eine Ernährungskultur bei den Kindern zu adressieren, die dazu führt, dass die völlig anders mit diesen Werten, die ja letztendlich entscheidend sind, also als Lebensmittel, das muss ja irgendwie gehen und auch gesunde Ernährung halt einfach umgehen können. Und das war die Idee, die dahinter gesteckt hat. Und das finde ich großartig.
Nee, finde ich auch sehr, sehr gut. Wir haben ähnliche Projekte in unseren Landkreisen unterschiedlich und machen ähnliche Erfahrungen auch. Ja. Und deswegen ist uns das mit der Bildung so wichtig, dass die Kinder das mit nach Hause nehmen. Und die andere Sache ist, die Regierung dazu fassen, wo sie nach draußen steht, nämlich regional, saisonal und wenn es geht, alles von Bio. Aber bitte, wo bleibt es in der Gemeinschaftsverpflegung?
Unter uns, sagen wir mal ehrlich miteinander, regional und saisonal ist meiner Meinung nach schon ein kompletter Widerspruch, wenn es um gesunde Ernährung geht.
Nee, ist nicht.
Meiner Meinung nach ist es so, wenn man jetzt genau hinguckt, was wächst denn eigentlich bei uns? Wir haben Wachstumsphasen, die sind maximal 6 Monate.
Ja, aber man kann Bündlerfunktionen aufbauen, die das, gerade in Südhessen haben wir fast alles. Wenn man an unseren Gemüsegarten hier vor der Haustür hier Richtung Darmstadt sieht. Also wir haben hier sehr vieles und eigentlich müsste man so eine Bündlerfunktion, so einen Aufbau, das wird ja auch probeweise unter anderem auch in Nordhessen probiert, ein Bündler, der kauft macht, der vermittelt an die Großküchen und die Küchen wieder regional anschließt, entweder in den Orten, dass die für die Schulen kochen. Aber ich kann nicht in Alsfeld von der Stadt entscheiden, dass die Frankfurter Lufthansa oder die LSG, die Kinder in Alsfelder Raum das Mittagessen liefert.
Das war dann noch viel schlimmer. Wir haben hier gekocht in der Oberpfalz für die Frankfurter Kindergärten.
Genau, 6 Stunden Anfahrt.
Ja, Cook und Chill nannte sich das Verfahren. Ja. Besonders gesund, haben sie damals gesagt. War übrigens auch eine grüne Ministerin, die das adressiert hat. Besonders gesund.
Bündler bedeutet Logistik. Das heißt, da ist jemand, der die Sachen abholt, einkauft und dann an die entsprechenden Stellen verteilt.
Nur damit ich es verstehe. Die Landwirte, der drum weiß, was angebaut wird. Hier Salat, hier Spargel, hier Erdbeeren, hier sonst was. Und was brauchst du?
Ja, der weiß, wo was zu kriegen ist halt regional.
Genau, und der auch Verträge hat mit den regionalen, auch mit den Biolandwirten und feste Abnehmer hat. Aber wichtig ist, dass das Geld, dass die Gemeinschaftsverpflegung in Kinder und Schulen und in Kindergärten und Schulen wie auch im Altenheim beobachtet wird und dass die gut sein muss. Das muss uns doch in der Gesellschaft was wert sein, gerade bei den Kindern.
Ich habe mal folgende 2 Zahlen gehört, die mich sehr beeindruckt haben und die mich in Bezug auf regional und saisonal wieder eingefangen haben, zumindest was die Wahrnehmung oder die Chance, das machen zu können, bedeutet. Und zwar folgende 2 Zahlen. Selbstversorgungsgrad in Deutschland an Obst 18%, Gemüse 30%.
Ja, das stimmt.
Wie soll ich denn da Selbstversorgung 365 Tage im Jahr hinbekommen? Und regional
nicht 365, aber so gut es geht. Und zum anderen sind ja unsere Landwirte keine Schlafmützen. Sie brauchen verlässliche Rahmenbedingungen und stellen auch um. Und sie stellen sich auch auf neue Dinge um. Und wenn wir zum Beispiel in Südhessen, wir haben es gerade am Abend der Veranstaltung gehört, dass dort Tee angebaut wird in Hessen, dass sie eine große ein Gemüsegewächshaus bauen wollen und dann Schwierigkeiten haben mit der Kommune, dass sie eine Genehmigung erhalten. Ja, dann holen wir lieber wieder von Spanien was eigentlich hier auch in Südhessen angebaut, statt Logistikhalle eben ein Gewächshaus wird, ein riesengroßes. Man versucht ja dem entgegenzukommen. Aber ich kann auch als Regierung nicht immer sagen, wir wollen saisonal, regional und alles bio, aber ich setze es in der Gemeinschaftsverpflegung, wo ich Einfluss habe, wo ich auch den Landräten sagen kann und denen auch nicht die Stellschraube schreiben kann in ihren Verträgen, ihr müsst 30% aus der Region beziehen. Da muss ich doch hin mit unseren Politikern reden und muss fordern. Du kannst doch die Leute nicht veräppeln, indem du sagst, wir sind für regional und saisonal. Parallel werden ja die Strukturen langsam aufgebaut wieder. Da bin ich ja schon mal sehr dankbar.
Veräppeln ist ein gutes Wort, wenn es um solche politischen Fragen geht. Ich denke allerdings, man muss sich an dieser Stelle einfach ehrlich machen. Ich glaube auch nicht, dass wir unsere Leute mit dem, wenn wir jetzt sagen, wir haben die ganze Palette, dann meinen wir natürlich, was die Nährstoffe angeht, zumindest mal für 6 Monate im Jahr. Das ist halt so, bedingt durch die Wachstumszyklen, die wir hier haben, können wir das nicht. Und die Leute haben sich halt einfach daran gewöhnt, dass sie auch an Weihnachten frisches Gemüse und frisches Obst bekommen können. Und das wäre wahrscheinlich, wenn man das zu 100% lebt, also im Hintertaunus oder im tiefen Odenwald.
Wir haben auch an Weihnachten frisches Obst und Gemüse, weil wir in der Wetterau auch Landwirte haben, die Kohl so einlagern, dass es noch bis März, April Kohlköpfe aus dem November gibt. Also wir sind schon weit, aber
lass mich mal ganz kurz
Kohl allein nichts mehr anfangen.
Hildegard, lass mich mal ganz kurz was erklären, nur damit ich will es wiederholen, damit ich es richtig verstanden habe. Grundsätzlich ist es so, dass wir, was regional angeht und saisonal, nicht die gesamte Bevölkerung dadurch satt bekommen. Ja. So habe ich es verstanden. Jetzt da forderst du, und das finde ich eine gute und richtige und auch jetzt endlich habe ich es verstanden, eine nachvollziehbare Forderung an den Stellen, wo die Politik Einfluss hat, nämlich in den Schulen und in den Altenheimen, dass man zumindest da Verantwortung übernimmt und sagt, und da kann man es ja steuern, du kannst ja den Verbraucher nicht zwingen, saisonal, regional zu kaufen, aber du kannst, wo du selber einkaufst, wo du selber das Geld dafür gibst, da kannst du sagen, nee, wir kaufen nicht beim Billigsten, sondern wir kaufen bei dem, der diese Kriterien, die wir gerne hätten, nämlich saisonal, regional erfüllt. So habe ich es verstanden.
Und das fordern wir und setzen das auch in den Schulen zum Teil um. Und dazu kommt übrigens auch, dass eine gewisse Essensfreude, dass die Kinder Zeit haben, dass man Genuss beim Essen empfindet. Und das müssen auch die Kinder lernen. Der Genuss ist uns abgekommen.
Also satt werden ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema.
Satt essen,
Nun könnte man natürlich sagen, das ist heute nicht mehr unser vornehmstes Thema. Die Politik bzw. auch die Medien unterstellen ja immer, dass zumindest was Kalorien angeht, wir bestens versorgt sind. Das sehe ich anders. Ich sehe das anders. Ich sehe das so, dass wir zwischenzeitlich unseren Darm zwar ganztägig beschäftigen können, aber wir werden niemals satt. Und das ist natürlich etwas, was mich sehr, sehr nachdenklich macht letztendlich, was Ernährung angeht. Und wenn man jetzt sowas anschaut, wie würde mich auch mal deine Meinung dazu interessieren, wie diese Ernährungsampel, die da jetzt aufgesetzt worden ist, dass die Lebensmittel, die möglichst wenig Kalorien, möglichst wenig Inhaltsstoffe bieten, die sind, die am Ende das rote Licht, die rote Laterne tragen, und Lebensmittel, die, ich sage es jetzt mal bösartig, möglichst viel Pappe haben, das heißt, die nur den Darm beschäftigen, ganz vorne mit dem grünen Signet sind, dann ist das etwas, was mich sehr, sehr nachdenklich macht.
Das macht uns auch sehr nachdenklich, da sind wir auch wieder beieinander. Wir haben uns, wenn ich sage freue, ist der falsche Ausdruck, aber wir freuen uns doch, dass die Industrie damit konfrontiert worden ist, dabei rausgekommen ist nicht das, was wir wollten. Man muss immer die Gesamtheit sehen, und das nimmt man halt dem Verbraucher ab, dass er sich damit eben das okay holt. Wenn ich das Lebensmittel hole, bin ich fein raus, habe ich was Gesundes. Ja? Und das darf es nicht sein. Da muss auch wieder die Aufklärung ran, und außerdem darf es nicht so klein geschrieben sein.
In der Regel sind es doch konfektionierte Lebensmittel, die dann ganz vorne landen. Das heißt hochindustrielle Lebensmittel, also raffinierte Lebensmittel, und nichts mehr mit natürlich. Also viele natürliche Lebensmittel haben halt, und das hat die Natur ja extra so angelegt, gerade wenn sie pflanzlich sind, Giftstoffe einfach drin. Das ist ja der einzige Weg, sich gegen Fraßfeinde zu schützen. Mhm. Und beim Fleisch ist es so, dass du natürlich die komplette Palette geliefert bekommst. In welchem Verhältnis du die dann essen tust, ist natürlich wieder deine eigene Sache. Ich glaube allerdings, solange wir hier in diesem Land noch keinen haben platzen gehört, haben wir ganz andere Probleme.
Platzen gehört haben wir sicher schon, nur wird es nicht rausgesagt. Ich meine, unsere ernährungsbedingten Krankheiten sind sehr hoch.
Nun ist es allerdings auch so, dass wir zwischenzeitlich dank der allseits verfügbaren und gesunden Ernährung immer älter werden. Nun könnte man natürlich sagen, wir werden wieder aufgefangen dann von der Pharmaindustrie, die uns dann das gibt, dass wir am Leben bleiben. Letztendlich ist es allerdings so, dass ich glaube, dass die lebensverlängerndste Maßnahme, das heißt, das haben Sie ja jetzt gerade auch schon gesagt, Genuss und Lebensfreude sind, allerdings auch die Verfügbarkeit von Nahrung, und zwar von der gesamten Palette. Ja. Und ich glaube, dass das der Grund ist, warum es so gut funktioniert letztendlich. Und ich glaube, da haben wir die letzten 50 Jahre nicht so viel verkehrt gemacht. Also den einen oder anderen Exzess, den muss man einfach mitnehmen. Und wenn wir heute übergewichtige Menschen uns anschauen, dann ist es häufig so, das hatten wir ja gerade schon das Thema, dann, weil der Umgang mit natürlichen Lebensmitteln einfach verloren gegangen ist und man sich dann da halt auf diese raffinierten Dinge verlässt. Und das, dann ist man verlassen.
Da sage ich auch als Landfrauenverband, das Lebensalter ist verlängert, das ist gut. Aber die Lebensqualität, wie gehen wir mit unseren alten Menschen um? Das ist die nächste Frage. Und damit setzen wir uns auch auseinander. Genauso wie mit der Kinderbetreuung, die nicht stimmt und die bei meiner Altersgruppe hängen bleibt. Ich bin für die Enkel wie für die Alten zuständig.
Hildegard, großen Respekt vor dem, was du und auch die anderen Frauen da machen. Ganz wichtige Projekte, ganz klaren Blick auf das, was da zu geschehen hat. Vielleicht manchmal würde ich euch wünschen, dass ihr ein bisschen mehr Lautstärke entwickelt und ein bisschen sichtbarer werdet, weil das ist so ein bisschen so eine Stimme, und den Eindruck hatte ich auch bei der Veranstaltung, wo wir ja beide teilgenommen haben, das ist so eine Stimme, die einfach fehlt. Leute, die wirklich auch wissen, worüber sie reden, wenn sie über Landwirtschaft reden, wenn sie über Tierhaltung reden, Leute, die auch so über die eigene Lebenswirklichkeit. Guck mal, du hast ja gesagt, du guckst nach den Kindern, das ist die eine Sache, ihr guckt nach den alten Leuten, und diese Verbundenheit auch der Generationen ist, glaube ich, auch etwas, was bei Menschen, die auf dem Land leben oder Landfrauen ja dann doch noch eine größere Rolle spielt als bei Menschen, die in der Stadt leben, wo die Familien
überall...
Ist gleich. Ja, okay, auch da lasse ich mich gerne von dir korrigieren. Eine Sache noch. Am Ende haben wir die Rubrik, darf es ein bisschen mehr sein? Und in dieser Rubrik stellen unsere Gäste uns eine Frage. Jetzt haben wir schon so viele Themen diskutiert. Wenn du noch eine Frage an meinen Bruder oder mich hast, dann sind wir gerne bereit, die noch zu beantworten.
Wie ist das mit dem Fleisch in der Zukunft? Geht an euch beide.
Also dann nimmt der Metzger mal die Zügel in die Hand und sagt, wir werden auch in Zukunft Fleisch essen. In welchem Umfang das passiert, wie das passieren oder wie das sein wird oder ob das für einen Großteil der Bevölkerung am Ende bedeutet, dass es Fleisch aus der Petrischale ist, das kann ich nicht vorhersagen. Das wird sehr, sehr viel mit den Beeinflussungsmechanismen zu tun haben. Das wird auch sehr, sehr viel damit zu tun haben, wie das, was wir jetzt gerade erleben, weitergeht. Denn am Ende des Tages ist es so, dass jeder das zum sozialverträglichen Preis will. Und ich würde mal das so sagen, wer mich zu einem Preis satt macht, der mein Portemonnaie schont, der ist willkommen. Also insofern würde ich auch sagen, was diese Diskussion im Moment über die Haltungsformen angeht, dass man das ein bisschen klarer machen möchte. Ja, das kann man gerne machen. Das wird aber genauso wie bei den Eiern und wie bei vielen anderen Dingen spätestens an der Kasse dann wieder als obsolet gestellt werden. Da bin ich felsenfest davon überzeugt. Mhm. Und dass wir alle zu Vegetariern oder Veganern werden, das halte ich für ausgeschlossen. Ja. Das wird nicht passieren und da kann auch keine Regierung dieser Welt, also wenn sie den Brotkorb oder in diesem Fall die Fleischtröge noch so hoch hängt, etwas dagegen tun. Meine Überzeugung ist, wenn du den Leuten das Fleisch an der Fleischtheke nicht mehr bietest, werden es wieder die Karnickelstelle hinterm Haus sein, so wie wir es in den 50er Jahren halt auch hatten. Aber die Menschen werden sich versorgen, was das angeht.
Und ich habe noch ein anderes Argument, was ich da gerne anschließen würde. Und zwar, wir sind bald 8 Milliarden Menschen auf der Welt, wenn wir es nicht schon jetzt sind. Unter einer Milliarde, etwa 800 Millionen leiden noch Hunger auf der Welt und sind nicht richtig versorgt mit allem, was das Leben einfach braucht, um ein gutes Leben zu führen. Und wenn wir darüber nachdenken, die zu versorgen, und das sollte unser Hauptziel sein, dass es allen Menschen auf der Welt in irgendeiner Form gut geht, dann finde ich, ist das Problem mit der Tierhaltung oder die Reduktion von Fleischkonsum ist ein zweitrangiges Problem, sondern wir müssen erstmal dafür sorgen, dass alle satt werden und dazu gehört auch, dass wir einfach Schweine, Rinder, Tiere, die einfach nur am Leben sind, damit wir sie aufessen, weiter gezüchtet werden. Und
das Grünland genutzt wird. Das darf man nicht vergessen. Es
genau.
hat ja einen Grund.
Ja,
klar. Es hat ja einen Grund.
Genau. Ja. So, und dann wurschteln wir wie immer am Ende der Sendung noch Songs auf die Welt von Hinter der Fleischtheke Playlist. Wir haben bei Spotify auf einer der Plattformen eine Playlist, wo alle Songs draufkommen, die wir uns hier wünschen. Du kannst einen Moment überlegen, Hildegard, was du da drauf haben möchtest. Ich nehme diesmal At Last von Lou Rawls und Diane Reeves. Thomas, was nimmst du?
Also ich habe heute auch mal was ausgesucht, was ruhigeres, ganz entgegen meiner sonstigen Neigung, und zwar von einer Künstlerin, die heißt Cécile Verny und sie hat ein Quartett. Das ist eine Jazz-Künstlerin. Da gibt es einen wunderbaren Titel, der heißt The Bitter and the Sweet.
Hildegard, was können wir für Sie auf die Liste stellen?
Ich würde was von Grönemeyer nehmen. Gucken Sie mal, was passen könnte.
Es gibt da einige Songs
Männer.
Von Herbert Grönemeyer.
Männer, ja.
Sollen wir Männer draufstellen?
Ja, bitte.
Vom Landfrauenverband wird der Song Männer gewünscht. Also Hildegard, ich wünsche dir und euch und dem ganzen Verband wirklich alles Gute. Ihr macht Danke. Eine tolle Arbeit und das ist ganz wichtig und wirklich, das ist eine ganz wichtige Stimme, die wirklich nicht überhört wird, das auf keinen Fall, aber die zumindest in der Öffentlichkeit, ich glaube, dass ihr, was Politik angeht, schon an den richtigen Stellen seid und da vorstelle ich, werdet doch das Richtige sagt, aber dass ihr in der Öffentlichkeit einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, das wünsche ich euch.
Wir arbeiten dran. Danke. Auch danke, dass wir so zusammengekommen sind.
Sehr gerne.
Ich schließe mich bei diesen Wünschen an. Ich würde mir auch sehr, sehr viel mehr Menschen wünschen, die so wie Sie mit Wahrheit, Klarheit und mit einem gesunden Maß an Bodenständigkeit in der Öffentlichkeit auftreten. Danke. Und nicht den Kopf in den Wolken und die Füße irgendwo stehen haben und dann Zeug zusammenbabbeln, was am Ende des Tages die Menschheit nicht weiterbringt. Ich glaube, das sind hier unsere Landfrauen genau Danke. Die richtigen dazu.
Das war's Danke. Für jetzt. Wir wünschen allen viel Schwein, alles Gute und bis bald und viele Grüße nach Schwanheim.
Ja, Danke. Tschüss.
Und natürlich nach Höchstern.
Über bis die bald. Brücke. Ciao.
Tschüss. Tschüss.